Hey Spotifyers, Damson Idris here to celebrate Tommy Hilfiger's Apex GP Collection.
Angetrieben vom Nervenkitzel der Geschwindigkeit und der Kraft des außergewöhnlichen Styles vereint die Capture Collection von Tommy Hilfiger performance-orientiertes Design mit grenzenlosem Selbstbewusstsein. Das ist mehr als nur ein Look. Das ist die Uniform für alle, die ihre Träume verwirklichen wollen.
Discover Tommy Hilfiger's Limited Edition Apex GP Collection, inspired by F1 the Movie, only in cinemas June 25th.
Und wir haben die Match-Ankündigung, auf die die Welt gewartet hat. An meiner Seite für diese Review, der Yannick.
Where the best wrestle. Was ging diese Woche ab bei AEW? Wir sprechen über alle Ergebnisse, Entwicklungen und natürlich das Geschehen im Ring. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Review zu AEW Dynamite.
Hi guys!
Alright, Brother Friends und Sister Friends, falls ihr euch fragt, wie viel Wrestling ist zu viel, dann hat Tony Khan die Antwort für euch und seine Antwort ist ja! Fighterfest, 4 Stunden, oh ja! Und wir werden es heute reviewen, aber heute nicht mit dem Tobi, denn der ist im Urlaub. An meiner Seite ist ein Mann, ach, er wird mit Expertise glänzen, er wird durchmoderieren, als hätte er sein Leben lang nie was anderes gemacht in einer Show, wo wir Titelmatches haben, wo wir das In-Ring-Debüt haben von Tekla, unserer deutschsprachigen neuen Wrestlerin bei AEW, und wir haben die Match-Ankündigung, auf die die Welt gewartet hat. An meiner Seite für diese Review, der Yannick.
Ja, ein wunderschönen, ihr Lieben, und ein wunderschön, lieber TJ. Der Tobi ist nach wie vor im Urlaub und deswegen sitze ich mal wieder hier und es kommt zum Comeback des wohl haarigsten Podcast-Teams auf Spotify.
Ja, Team Haare. Du, guck mal, jetzt sitzen wir noch beide hier für diejenigen, die uns sehen auf YouTube mit Pferdeschwanz und so. Das geht gar nicht. Also ich mache jetzt mal hier meine Haare auf. Ich hoffe, du folgst meinem Beispiel und dann können wir hier richtig durchstarten als Team Haare.
Ja, du bist auf jeden Fall inzwischen der haarigere von uns, da ich bei einem Friseur war, seit wir das letzte Mal gepodcastet haben. Aber ich würde sagen, es ist immer noch sehr, 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 sehr haarig hier bei uns.
Ja, also bei Heidi Klum können wir immer noch auftreten. Das passt ja auch zum Donnerstag. Aber wir reden nicht über Germany's Next Topmodel, auch wenn wir prädestiniert dafür wären, vor allem du mit deinem Nagellack. Nein, wir reden über AEW Fighterfest. Also wir waren uns ja vor dieser Review auch, also wir waren ein bisschen verwirrt, was ist das überhaupt, was AEW hier macht? Ist das 4 Stunden Dynamite oder ist das eine Kombo aus Dynamite und Collision? Es war letzteres, also es war eigentlich 2 Stunden Dynamite und dann hat man Collision diese Woche vorgezogen auf den Donnerstag, weil es diese Woche in den USA nicht laufen kann am Wochenende. Bei Collision sind aber auch wichtige Sachen passiert, deswegen wir besprechen das als ein Special mit etwas mehr Fokus auf die ersten 2 Stunden, weil da sind die wichtigsten Sachen passiert, aber auch hinten heraus sind einige große Sachen passiert. Ja, und Yannick, deswegen würde ich mal sagen, erzähl uns doch, was ist passiert, mit was sind wir in die Show gestartet, wer kommt denn da als Erster raus diese Woche?
Ich spare mir auch das gesamte Vorgeplänkel, um die Leute, die ankommen oder sonstiges, damit dieser Podcast nicht auch 4 Stunden geht. Eröffnet wird die Show von Tony Schiavone, der Will Ospreay begrüßt. Es gibt einen kurzen Rückblick auf die Auseinandersetzung von letzter Woche. Und Tony möchte gerne wissen, was da los ist. Und Will Ospreay sagt, ich habe versucht, Swerve und den Hangman wenigstens für eine Nacht zu vereinen, um Jon Moxley als gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Danach hätten sie sich ja ruhig wieder bekriegen können. Moxley hat gesagt, er hasst, was aus AEW geworden ist. Wenn das so ist, dann soll er sich doch verpissen. Wir haben so tolle Wrestler, aber unser Champion ist immer noch Jon Moxley und das schadet AEW. Die Death Riders sind gefährlich, aber wenn Swerve dem Hangman jetzt den Titel kostet, dann ist er das für AEW auch. Ich liebe Swerve, aber AEW liebe ich eben mehr. Und nächste Woche gibt es ein Rückmatch.
Ja, nächste Woche gibt es Teil 2 von Will Ospreay gegen Swerve Strickland und nächste Woche, da gibt es auch wieder 4 Stunden, da haben wir auch wieder ein Special bei AEW und das ist eben eines der Matches, was dort, ja, im Main Event sozusagen steht, wo auch immer es dann am Ende der Show stattfinden wird, aber eigentlich ne, ein Main Event Kaliber Match. Zum zweiten Mal Will Ospreay gegen Swerve Strickland bekommen wir nächste Woche. Na, und in diesem Segment macht man es genauso wie letzte Woche. Man fängt an mit einem der heißesten Charaktere, mit einem der Main-Event-Charaktere, Will Ospreay. Ne, diese ganze Erzählung rund um ihn und Swerve Strickland und den Hangman Adam Page und Moxley, das ist so das Vierergestirn aktuell bei AEW. Und ja, man hat jetzt noch einige Wochen Zeit bis All In, bis zur nächsten großen Veranstaltung. Das wird die Challenge sein, das Titelmatch dort heiß zu halten. Und spannend fand ich dann zumindest dann doch die Aussage von Ospreay, ne, als er gemeint hat, ey, AW suckt gerade, weil Moxley Champion ist. Also das war schon auch mutig, sich da ins TV zu stellen als ein Main-Eventer und zu sagen, hey, unsere Company ist gerade scheiße. Naja, also wenn es nach den Ratings geht, dann ist es das ja leider auch bei AW. Aber ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Opening-Segment hat mir soweit ganz gut gefallen. Boah, wer aber dann als nächstes rauskommt und den Will Ospreay unterbricht, das hat mir gar nicht gefallen.
Ja, der gute Leo Rush kommt nämlich raus und entschuldigt sich für die Unterbrechung. Er erwähnt noch kurz, dass er gerade aus Japan kommt. Das Schlimmste an AEW ist seiner Meinung nach Will Ospreay. Und Ospreay fordert dann Leo Rush zu einem Match und bestätigt dieses Match auch direkt noch. Das wird es heute Abend noch geben.
Ja, da hat Will Ospreay Besseres verdient, als gegen Leo Rush anzutreten. Aber gut, dafür hatten wir einen tollen Opener. Wir hatten einen Opener, der kein Titelmatch war, obwohl ein Champion in diesem Match stand. Und nicht nur irgendein Champion, sondern unser World Champion, Jon Moxley, der tritt an gegen Mark Briscoe. Mark Briscoe meldet sich vor dem Kampf auch nochmal kurz zu Wort. Und der ist motiviert und er sagt auch, für mich geht es hier nicht um den Titel. Für mich geht es um viel mehr. Es geht um die Ehre. Ne, letzte Woche, da wurde er ausgechoked von Jon Moxley in diesem 6-Mann-Tag-Team-Match. Und diese Woche hat er die Chance, in einem Singles-Match gegen ihn anzutreten. Ja, gucken wir mal, ob das diese Woche für den guten Mark Briscoe von Erfolg gekrönt war oder nicht.
Ja, sonderlich von Erfolg gekrönt war das nicht, denn das Match endet wieder mit einer Submission, nachdem Wheeler Utah ungefähr 6-mal in das Match eingegriffen hat. Einmal hat er kurz abgelenkt, dann hat er kurz den Mark Briscoe gegen den Ringpfosten gehauen, sodass der richtig hart geblutet hat. Und dann am Ende gab es nochmal einen Eingriff. Letztendlich ist Mark Briscoe wieder K.O. gegangen im Bulldog-Choke und wir sind eigentlich genauso schlau wie letzte Woche.
Das würde ich nicht sagen, dass wir genauso schlau sind wie letzte Woche. Also auf den ersten Blick mag das so wirken von wegen, ja, was hat denn das jetzt Mark Briscoe gebracht? Jetzt muss er 2 Wochen in Folge verlieren gegen Moxley, beide Male auf dieselbe Art und Weise, indem er bewusstlos wird. Aber Mark Briscoe ist im K-Fabe sozusagen gewachsen, was seine In-Ring-Skills angeht, denn er hat es diese Woche geschafft, den Bulldog-Choke zumindest kurz abzuwehren, indem er einen Roll-Up gemacht hat, das gute klassische Finish von damals von WrestleMania 8, Bret Hart gegen Roddy Piper, einer hat dich von hinten im Würgegriff und du trittst mit deinen Beinen dich in der Ringecke weg und machst die Rolle rückwärts über den Gegner, coverst deinen Gegner 1-2 Kick-Out und dann halt der Bulldog-Choke und da kam er dann nicht mehr raus. Aber er hat dazugelernt. Mark Briscoe hat dazugelernt und letzte Woche sah er schon gut aus gegen den World Champion und diese Woche, trotz der gleichen Niederlage, sah er noch besser aus. Ich finde, dieses Match hat Mark Briscoe sehr viel gebracht durch die Art Booking und damit ist aber auch gut. Also er muss jetzt nicht nochmal irgendwie ein 3., 4., 5. Mal verlieren in diesem Manöver. Ich finde es eine schöne Art und Weise tatsächlich, von AEW jemanden zu elevaten, indem du ihn auf diese Art und Weise interagieren lässt mit dem World Champion. Und allgemein muss ich dieses Match sehr loben, war auch mein Match of the Night, weil es sah aus wie ein Kampf. Das Tempo war toll, es war eher langsam, es war strategisch und eigentlich das gesamte Match über habe ich beiden, sowohl Jon Moxley als auch Mark Briscoe, abgekauft, dass sie versuchen, den Kampf zu gewinnen. Und den Rest vom Abend hatten wir dann sehr, sehr, sehr viel Spot-Wrestling. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Ja, musste das Blut jetzt sein? Ich weiß nicht, der größte Heel in diesem Match war Wheeler Utah, ne, mit seinem Eingriff die ganze Zeit. Und fand ich gut. Also von mir kriegt das Match 2 Daumen nach oben.
Ich fand das Match auch sehr gut. Ich habe jetzt nicht allzu viel übrig für Mark Briscoe. Deswegen war es mir persönlich ein bisschen, in Anführungszeichen, zu gut für einen Mark Briscoe gegen einen World Champion. Aber ja, war ein cooles Match. Ich fand den Spot ganz witzig, wo Wheeler Utah eingreifen wollte und Mark Briscoe ihm einfach so auf die Hand getreten hat, so nach dem Turnier jetzt nicht. Das fand ich ganz amüsant. Aber ja, war ein gutes Match. War auch, ja, Match of the Night weiß ich noch nicht. Ich glaube, da gab es auch andere Matches, die mir gut gefallen haben. Aber war auf jeden Fall ein starkes Match und ein gutes erstes Match vor allem. Nachdem du schon mit Will Ospreay reingegangen bist, mit Impact, dann jetzt noch mal so ein Match rauszuhauen, finde ich gut.
Nee, Impact gibt's bei TNA, nicht bei AEW.
Ich wollte mir aufs Knie klopfen, aber das hätte niemand gesehen, deshalb hat. Gehen wir vielleicht zum nächsten Match. Dafür kommt nämlich Mercedes Moné raus. Die sitzt heute bei den Kommentatoren, bestellt sich aus irgendeinem Grund noch ein Steak dazu. Warum auch nicht? Dieses Steak sah übrigens unfassbar trocken aus. Also ich hätte es nicht essen wollen, wenn ich, selbst wenn ich Fleisch essen würde. Und man hat sie auch in dem Match mehrmals wirklich sehr angestrengt kauen sehen. Das fand ich sehr amüsant.
Das hat man. Ja, sie isst Steak und sie toktickt, so wie Taz es sagt. Und sie trinkt dann auch noch ein bisschen Wein. Zu dem Steak kommen wir nachher nochmal. Das sollte noch eine Rolle spielen in diesem Match, wo eben Mercedes Moné kommentiert. Wir haben Tag-Team-Action von den Damen.
Ja, Toni Storm und Mina Shirakawa gegen Sky Blue und Julia Hart. Ich möchte kurz anmerken, als jemand, der jetzt zum ersten Mal den Entrance von Mina Shirakawa gesehen hat, da ist mir zu viel los. Die tanzen mir zu viel rum.
Oh ja.
Ich fand Julia Hart, Sky Blue richtig nice vom Entrance, aber das war mir zu viel.
Julia Hart und Sky Blue, sehr, sehr cool. Sie kommen Händchen halten zum Ring. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen nice, weil ihr gegnerisches Team ja gerne mal miteinander rumknutscht. Sollten wir auch in diesem Match wieder sehen, ne? Also Toni Storm und Mina, dass die da zumindest teasen mit dem Rumgeknutsche. Und ja, absolut starker Entrance von Julia Hart und Sky Blue. Ja, was hast du zu dem Match zu sagen, lieber Yannick?
Naja, ich meine, es ist schon so ein klassisches Heel-Face-Match. Toni Storm wird die meiste Zeit aus dem Match gehalten am Anfang und Mina Shirakawa wird sehr isoliert. Letztendlich gibt es dann aber doch den Hot-Tag und Toni Storm räumt ein bisschen auf. Es soll den wundervollen Kuss der beiden geben, der aber unterbrochen wird. Es gibt dann einen doppelten German Suplex von beiden jeweils in die Ringecke und letztendlich gewinnt Toni Storm auch dieses Match, endet mit einer Submission.
Genau, richtig. Ähnlich wie im Opener, also ne, eigentlich identisch wie im Opener, nur dass man hier jetzt nicht gesehen hat, wurde die Gegnerin bewusstlos oder hat sie vielleicht verbal getappt. Mit den Händen tappen konnte sie nicht, weil sie im Crossface Chicken Wing war. Das ging auch sehr, sehr schnell. Also ab dem Moment, wo Toni Storm ihren Crossface Chicken Wing eingeloggt hat, da gab es sehr, sehr schnell dann die Aufgabe der Gegnerin. Und ja, danach passiert noch was mit dem Steak. Also wir waren gerade beim Crossface Chicken Wing und Chicken Wings waren es dann nicht, die Toni Storm gegessen hat nach dem Match, sondern sie hat sich ein bisschen was genommen von dem Steak von Mercedes Moné und kaut da ganz genüsslich drauf drum, nachdem die Mercedes Moné während dem Match auch hier und da mal die Toni Storm beworfen hatte mit kleinen Fetzen von dem Steak. Einmal hat sie dann, glaube ich, sogar den Mund getroffen von Toni Storm, als die außerhalb vom Ring auf dem Boden lag vor den Füßen von Mercedes Moné. Das war recht lustig. Aber du, ist das die perfekte Art und Weise, ein Match aufzubauen, beziehungsweise ja, diese Fehde, die jetzt sehr frisch ist, warm zu halten? Boah, da bin ich auf deine Meinung gespannt, weil ich persönlich, ne, ich habe letzte Woche Kritik geäußert, ähnlich wie bei dem Herren World Title, ist es jetzt auch für AW schwierig beim Damen World Title, das Match jetzt noch 6 weitere Wochen lang warm zu halten, bis wir bei All In sind. Hat man es so warm gehalten wie dieses Steak oder war diese Art und Weise eher, weiß ich nicht, wie ein Steak, was zu sehr durchgebraten ist?
Naja, so wie dieses Steak aussah, ist es auf jeden Fall auch mindestens 6 Wochen warm gehalten worden nach dem Braten. Es sah fürchterlich trocken aus. Das Ding ist, ich finde es an sich gut, wenn man so ein Match relativ frühzeitig aufbaut, um da auch ein bisschen was reinzubekommen. Wenn du dann allerdings nichts versuchst reinzubekommen und damit beschäftigt bist, es warm zu halten, dann ist es halt wieder schlecht, weil die Leute haben Bock auf das Match, weil es ein gutes Match wird. Aber wenn du es halt nur warm hältst und mir nicht sagst, oh, da ist jetzt richtig was zwischen den beiden, dann wird dieser, ich sag mal, Hype dazu, der wird halt abflachen. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, ich fand es ein bisschen klamaukig mit dem Steak, muss ich sagen.
Ja.
Ich meine, Toni Storm ist ja immer so ein bisschen an der Grenze zum Übertriebenen, zum Overacting und ja, also ich weiß nicht, mir hat es jetzt nicht mehr Bock auf das Match gemacht.
Nee, mir auch nicht. Das hat mir ein bisschen wehgetan und apropos wehtun, we hurt people.
Backstage ist Lexi leer mit Will Ospreay. Der MJF kommt dazu und warnt Ospreay, dass er sich besser aus der Sache zwischen Swerve und Hangman raushalten soll. Schließlich kann er Hangman eh nicht besiegen und diese Tiere sollen sich ruhig gegenseitig auffressen. MJF fragt Ospreay noch, wie es eigentlich seinem Sohn geht. Der wird wütend, aber dann kommen natürlich die Bodyguards mit dem Hurt Syndicate.
Yes, und ansonsten brauchen wir dazu nicht viel mehr sagen. Das war das kleine Backstage-Segment. Und dann geht's direkt im Ring weiter. Das Hurt-Business möchte uns noch mehr erzählen.
Ich habe auch Hurt-Business aufgeschrieben.
Entschuldigung, da sind meine Notizen falsch. Hier direkt den Stift greifen, durchstreichen, Hurt Syndicate. So, haben wir das auch korrigiert.
Die begeben sich dann nämlich in den Ring, das hört Syndicate und MJF. Und MVP erinnert aus irgendeinem Grund daran, dass Bobby Lashley mal früher in Denver gewohnt hat, jetzt aber in Texas. Es gibt so einen leicht unsicheren Daumen runter für Denver von Bobby Lashley. Und dann sagt MVP, dass niemand sich dem Hurt Syndicate stellen kann, egal welches Team, egal welches Traumteam, niemand hat eine Chance gegen die. Wo sind denn die besten Teams? Wo sind sie? Es gibt keine, die bildet ihr euch alle nur ein. MJF beschimpft dann die Crowd und meint, dass er den AEW World Title wieder zurück will und deswegen muss er jetzt anscheinend regelmäßig wresteln. Das findet er, glaube ich, gar nicht so geil. In Mexiko glauben viele, Mystico wäre der beste Wrestler der Welt, aber das stimmt nicht. Der kommt nämlich aus Amerika. MJF ist der beste Wrestler der Welt. Er hat die Arena Mexiko ausverkauft und das als jüngster ausländischer Wrestler aller Zeiten. Nächste Woche schaue ich mir Mystico mal genauer an und wenn der gut ist, dann kämpfe ich vielleicht bei Grand Slam gegen ihn. Es geht nie um Persönliches bei uns, immer nur ums Geschäft.
Ja, fandest du das stark, Yannick?
Mit Amazon Music hörst du jetzt alles, was du hören willst. Musik, Podcasts und jetzt auch Hörbücher. Alles in einer App. Amazon Music Unlimited. Jetzt inklusive Audible. Bedingungen gelten.
Ich weiß nicht, es war ein bisschen nichtssagend so. Ich meine, wir hören eine ähnliche Promo, was Tag-Teams angeht, später auch nochmal in dieser Show. Von daher, ich weiß nicht, es war unkreativ. Aber irgendwas muss man ja mit dem Hurt-Business machen. Hurt-Syndicate, jetzt habe ich es auch wieder gesagt.
So, jetzt sag das noch einmal falsch und dann kommen die nämlich heute Abend bei dir vorbei und dann tun sie dir weh und schneiden dir die Haare ab. Das möchten wir nicht. Wir möchten stattdessen lieber Action sehen. Und jetzt bekommen wir ein Multiple-Man-Match. Eines von sehr, sehr, sehr vielen an diesem vierstündigen Abend. Die erste Stunde war hiermit vorbei. Wir starten in Stunde 2.
In der Tat, Speedball Mike Bailey, Kevin Knight und Commander kommen auf die Bühne, regen sich darüber auf, dass MJF das Lucha Libre und Mexiko beleidigt hat. MVP hat auch nach den Besten gesucht und hier sind sie. Hier sind International Killers, das fand ich ein bisschen cheesy. MVP auch, der lacht sich nämlich kaputt und meint, ihr wollt ein Match gegen die Tag Team Champions, dann verdient euch das doch erstmal.
Ja, sollen sie mal machen. Es gibt ein Match gegen La Facción Ingobernables. Ja, die lieben wir oder auch nicht. Also generell sehr viel Luchadors in dieser Ausgabe. Du, das kriegst du gerade aktuell überall im Wrestling-Mainstream in den USA um die Ohren geknallt. Ne? Also nicht nur bei WWE mit Worlds Collide, sondern auch AEW. Die machen hier ganz viel auf Kooperation mit den diversen Lucha Libre-Ligen aus Mexiko und ja, du, es war ein Trios-Match, was wenig überraschend eigentlich verlaufen ist. Am Ende das Babyface-Team, was du genannt hast, Mike Bailey, Commander und Kevin Knight, holen sich den Sieg durch den UFO-Splash, also das gute UFO vom Kevin Knight, 1, 2, 3, damit covert er The Beast, Mortos und du, wenn das letzte Lucha-Team gewesen wäre, was ich an diesem Abend gesehen hätte, wäre ich froh gewesen, war es aber nicht. Ist danach noch irgendwas Spannendes passiert?
Ich wollte kurz noch drauf eingehen. Ich muss was dazu sagen, weil da waren so ein paar Spots drin, die mich voll gestört haben.
Klar.
Also erstmal gibt es 5 Minuten einfach auf die Fresse am Anfang und dann stellen sich alle random auf den Apron, als würden sie sich jetzt an die Regeln halten wollen. Und es gab so einen Spot, wo Mike Bailey im Seil hing und ich muss kurz drauf gucken, weil ich die Namen nicht drauf habe. Rush hält so seinen Fuß an den Kopf und Mortos bearbeitet ihn so von oben und hält ihn fest. Und dann wird Mortos weggeschickt. Und Rush hält trotzdem seinen Fuß so an die Seite vom Kopf. Und ich meine, Mike Bailey hätte ja einfach weggehen können, aber er tut trotzdem so, als wäre er jetzt gefangen an diesem Fuß. Irgendwie haben mich ein paar Spots in diesem Match so rausgezogen, das fand ich kacke. Aber es war ansonsten natürlich sehr flott und es gab auch also This is Awesome Chance und so, aber irgendwie hat es bei mir nicht geklickt.
Du, wenn im heutigen modernen Wrestling This is Awesome gechantet wird, dann bedeutet das nicht zwingend, dass es auch wirklich awesome war. Das hier war ein Beispiel dafür. Und ja, diese Sequenzen mit Rush, so spricht man den aus, nicht zu verwechseln mit Leo Rush. Aber man schreibt sie beide gleich, aber den einen sprichst du Rush, den anderen sprichst du Rouge. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Glaub mir, ich bin auch durcheinander gekommen bei dieser Ausgabe, weil es kamen nachher noch so viel Maskenmänner. Und ich glaube, jetzt haben wir einmal stellvertretend diese Logiklücken kritisiert. Ähnliche Logiklücken wie in diesem Multiple-Man-Match hatten wir eigentlich in allen Multiple-Man-Matches am heutigen Abend. In allen, wo Luchadors mit am Start waren. Und deswegen, du, ich bin da kein Fan davon. Dich hat es auch nicht allzu sehr begeistert. Begeistert uns denn ja das nächste Redesegment, beziehungsweise das nächste, was wir am Mikrofon gehört haben?
Ja, MVP kommt dann wieder auf die Rampe und das Hurt Syndicate ist hinter ihm und er kündigt dann an, dass das Match anscheinend so gut war, dass sie sich damit ein Match, ein Trios-Match für die nächste Woche verdient haben gegen das Hurt Syndicate, also Bobby Lashley, Shelton Benjamin und MJF.
Herzlichen Glückwunsch.
Würde ich auch behaupten. Es gibt dann noch eine Attacke, das Hurt Syndicate versucht anzugreifen, wird aber abgewehrt und damit ziehen die sich wieder zurück. Adam Cole möchte gerne die Don Callis Family in die Finger bekommen und schlägt ein 8-Man-Tag-Team-Match vor. Daniel Garcia schaut währenddessen sehr gierig auf die TNT Championship und sagt, ich hätte eigentlich sehr, sehr gerne sehr viele Dinge, aber am meisten möchte ich auch die Don Callis Family in die Finger bekommen.
Ja, das riecht doch nach einem 8-Man-Tag-Team-Match. Wow, das wird unser Main-Event heute Abend. Super, tolle Katze.
Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Christian Cage erkennt die Leistung von Nick Wayne im Best of the Super Juniors-Turnier an, auch wenn er das nicht gewinnen konnte. Aber jeder würde nach 14 Matches in 22 Tagen eine Pause brauchen. Aber nicht der Sohn von Christian Cage, der Ring of Honor TV-Champion. Der muss heute Abend seinen Titel nämlich noch verteidigen. Aber keine Sorge, wir arbeiten da schon an etwas.
Ja, Nick Wayne war ja nicht der einzige Wrestler von AEW, der in diesem Turnier in Japan angetreten ist. Und er hatte recht viele Matches, ne? 14 Matches in 22 Tagen. Er hat zwar das Ding nicht gewonnen, aber er sah gut aus. Zumindest erzählt man uns das hier bei AEW. Und da ist mein Problem damit. Du hast bei so vielen Charakteren diese Woche erwähnt, ja, sie kommen gerade zurück aus Japan und auch im Opening-Segment da mit Leo Rush und Action and Ready, da hatte Leo Rush dann auch gesagt, ja, wir haben gerade einen 14-Stunden-Flug in den Knochen aus Japan. Erzählt mir das nicht alle. Zeigt mir das. Ich will das sehen. Ich will einen Spieler sehen, wie die da alle in Japan wresteln. Du hast 4 Stunden Sendezeit. Und erzählst mir am heutigen Abend immer und immer und immer wieder, dass Leute gerade in Japan waren und da ganz tolle Sachen gemacht haben. Zeig mir das doch bitte. Und wenn du es mir nicht zeigen kannst, weil du nicht die Rechte am Videomaterial hast, trotz der Kooperation, dann erwähn's nicht so viel. Weil das ist ein klassischer Fall von don't tell it, show it.
Ja, definitiv. Ich habe mich auch schon mehrfach darüber gewundert. Auch in dem vorherigen Match wurde es ja auch noch mal erwähnt, bei Kevin Knight, glaube ich, dass der irgendwie ja 18 Matches oder was auch immer hatte. Ja, ist schön, aber die 18 Matches habe ich halt nicht gesehen, also interessiert mich das auch nicht besonders. Max Caster hat eine Petition dabei, die ihn als besten Wrestler der Welt betitelt. Der Referee soll das unterschreiben aus irgendeinem Grund und die Maximaniacs in Denver wollen noch bestimmt seinen Namen rufen, was sie dann auch tatsächlich tun. Heute kehrt die 5 Minuten Open Challenge zurück. Und wir sehen, wer 5 Minuten gegen den besten Wrestler live bestehen kann. Und dieser jemand ist dann Powerhouse Hobbs und der gewinnt das Match nach 47 Sekunden.
Das Match hat so lange gedauert, wie es dauert, dreimal zu sagen, let's go Max, you're the best wrestler alive. Und zack, wird er weggemacht in weniger als einer Minute. Ja, das finde ich dann doch auch irgendwie ein bisschen lustig, ne? Wenn er so großkotzig, also wenn Max Caster so großkotzig einen macht auf los, 5-Minuten-Challenge. Und dann wird er da weggeputzt von Powerhouse Hobbs. Das hilft dem Hobbs und das schadet dem Max Caster nicht allzu sehr, zumindest nicht im Moment. Irgendwann muss sich AEW was ausdenken, wie es mit ihm anders weitergeht, weil ewig kannst du diesen Comedy-Act auf diese Art und Weise nicht spielen. Aber jetzt haben wir schon länger drüber geredet, als es gedauert hat. Deswegen machen wir schnell weiter mit dem nächsten Match. Es gibt das erste Titelmatch am heutigen Abend und zwar geht es um die International Championship von Kenny Omega.
Genau, der verteidigt die nämlich gegen Claudio Castagnoli, Mascara Dorado, von dem ich noch nie gehört habe, und Brody King, den ich super feier.
Warte. Ja. Wenn du sagst Mascara Dorado, von dem hast du noch nie gehört. Also Dorado, das kannst du dir herleiten. Das ist wie die Dorade. Ich weiß, du isst kein Fleisch, lieber Yannick, aber du isst ja vielleicht Fisch. Dorade, weißt du, das ist so der Fisch für den armen Mann. Das ist, wenn du ins Restaurant gehst und im Geldbeutel ist einfach nicht genug drin für den Lachs, dann bestellst du halt die Dorade. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Sinnbild ist für Mascara Dorada oder Dorado oder wie auch immer der heißt. Der ist schon gut in dem, was er tut, aber ich habe heute schon Luchadors gesehen und eigentlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon keine Lust mehr drauf. Tut mir leid.
Also ich bin ja kein Weekly AEW-Zuschauer im Moment. Und deswegen habe ich halt, wie gesagt, diesen Mann noch nie gesehen.
Nee,
und ich
die AEW-Zuschauer auch nicht. Keiner hat den jemals gesehen.
Ach so, das wusste ich nicht.
Nein, der hat sich zwar irgendwie qualifiziert für dieses Match, aber wahrscheinlich, was weiß ich, irgendwo bei einer Show, die keiner guckt. Und für mich war der auch so, okay, wer bist du? Und warum darfst du in einem Match mit Kenny Omega antreten? Schwierig, wenn du Leute ins Programm bringst, die vorher kein Spotlight gekriegt haben und jetzt im Titelmatch stehen.
Ja, ich habe das Match, ich habe die Entrances gesehen und mir gedacht, ah, der kriegt also den Pin, interessant.
Genau. Spoiler.
Ja, was heißt Spoiler? Es war ja selber ein Spoiler, wenn du einen komplett unbekannten Niemand in Anführungszeichen dahinstellst. Wenn der jetzt bei WWE aufgetaucht wäre in einem US-Titel Fatal 4-Way, dann wäre halt dasselbe passiert und wir alle hätten gewusst, ah, der ist also dafür da. Es gab in dem Match ein paar nice Spots, zum Beispiel, wo Kenny Omega Brody King im Electric Chair Drop hat oder im Electric Chair Position und Claudio springt dann seinen Uppercut von der Ecke. Das war ziemlich cool. Und Mascara Dorado nutzt dann Brody King als Treppe, das war auch ganz nice. Ansonsten ist es halt ein recht klassisches Fatal 4-Way Match, beziehungsweise 4-Way, heißt es auch Fatal 4-Way bei AEW? Ich bin mir nicht sicher.
Ach, keiner weiß das. Das Six-Man Tag heißt Trios und war das hier ein Fatal 4-Way oder ein normaler 4-Way oder ein fischiger 4-Way? Ich bin mir doch auch nicht sicher.
Mein Spot des Abends war auf jeden Fall, als Brody King von Claudio geswingt wird und das unterbrochen wird von dem Dropkick, weil das fand ich ziemlich cool, das habe ich so noch nicht gesehen. Ansonsten gewinnt aber am Ende Kenny Omega mit dem One Winged Angel gegen Mascara Dorado natürlich und damit verteidigt er seinen Titel.
Zumindest fand ich es schön, dass Dorado am Ende noch ein bisschen glänzen durfte, bevor er den One Winged Angel bekommen hat. Er springt zweimal nach draußen, einmal mit der Shooting Star Press vom zweiten Seil, was ziemlich schwierig ist, gegen Claudio und dann nochmal mit einem verrückten Dive auf Brody und dann schnappt ihn aber Kenny, packt ihn auf die Schultern. One Winged Angel 1, 2, 3. Daraus kickt niemand aus, niemand jemals in der Geschichte des Wrestlings, außer vielleicht irgendwann mal der Mann, der jetzt rauskommt, der hat nämlich schon mal einmal geschafft, ins Seil zu kommen, als er gecovert wurde für den One Winged Angel. Ich erinnere mich.
Also stimmt die Aussage dennoch, dass niemand auskickt, aber jemand hat ihn schon mal überstanden. Denn wir hören ein sehr bekanntes Geräusch von Münzen und Continental Champion Kazuchika Okada begibt sich zum Ring. Beide stehen sich gegenüber und halten ihre Gürtel hoch. Es hat mich ein bisschen an Roman Reigns und Brock Lesnar erinnert, aber leider nicht in einer guten Weise. Omega schlägt als erster zu. Es entbricht ein kleiner Brawl. Omega kontert den Rainmaker, Okada kontert den One Winged Angel und zieht sich dann zurück.
Das war vielleicht nicht das Letzte, was wir am heutigen Abend von diesen beiden Männern gehört haben.
Später mehr dazu. Ricochet ist Backstage und kündigt an, dass er weiter auf der Suche nach Talenten ist, die ihm helfen, seine Vision zu verwirklichen.
Aha!
Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Will Ospreay hat das erste Match in der zweiten Hälfte dieser Show. Ja. Und er gewinnt gegen Lio Rush. Wie erwartet, ein gutes Match, nice Spots. Und nach 9 Minuten kommt der Styles Clash und Will Ospreay gewinnt.
Ja, dazu habe ich auch nicht mehr zu sagen an der Stelle. Also gutes Match natürlich, aber mei, es ist halt Will Ospreay gegen Lio Rush. Wenig überraschend. Eieiei.
Nach dem Match greift Action Andretti Will Ospreay an, aber der Hangman kommt raus und macht hier den Save. Danach stellt er klar, dass er keine Hilfe braucht, um World Champion zu werden. Letzte Woche hat er ein Versprechen gegeben und heute gibt er noch eins. Er wird niemals die Hilfe von Swerve brauchen oder auch annehmen. Die Death Riders tauchen dann auf, umzingeln den Ring. Will Ospreay kommt aber zurück, holt Stühle, gibt einen an Adam Page und die Death Riders verziehen sich wieder.
Ja, und das war dann diese Woche der Aufbau von unserem World-Title-Match bei den Männern. Ne, das ist das große Match, der Hangman gegen Moxley. Das ist das Match, von dem AEW denkt, es wäre das Größte, was man bei All In zeigen kann. So ganz davon überzeugt bin ich noch nicht, aber sie haben ja jetzt noch 6 Wochen Zeit, mich davon zu überzeugen. Hier bei den Männern im World-Title-Picture hat es besser geklappt als bei den Frauen diese Woche, das Programm heiß zu halten. Bei den Frauen war das mehr so lauwarm. Hier habe ich schon die Brisanz gespürt. Also da war schon der Sense of Urgency, auch mit dem Run-In von Will, der dann mit den Stühlen bewaffnet kommt und den Save macht. Das war alles in Ordnung, das hatte Hand und Fuß, darauf kann man aufbauen, aber bitte AEW, macht das dann auch die nächsten Wochen.
Ich sag dir ehrlich, alles, was dazu führt, dass die Death Rider Story endet, ist was Schönes. Und deswegen ist das hier was Gutes, weil es darauf hinauslaufen muss. Wird, wollte ich sagen, aber da bin ich mir nicht sicher, muss.
Na, da bin ich mir auch nicht sicher.
Don Callis ist Backstage und sagt, dass er die Herausforderung von Adam Cole angenommen hat. Wir erinnern uns, also wird es heute ein Tag Team Match geben. Und er stellt uns Hechicero vor. Auch von dem habe ich noch nie gehört. Ach, aber heute also werden sie in Ärsche treten.
Hechicero, das ist ein düsterer Zauberer, ja. Also der braut dann mit seinen Chemikalien irgendein düsteres Gemisch und verhext die Gegner. Es ist irgendwie Papa Shango in Mexiko bestellt. Ich weiß auch nicht so wirklich, was das mit Hechicero soll. Also auch die Don Callis Family schien jetzt nicht so überzeugt von Hechicero, wenn ihr mal so ein bisschen auf die Mimik achtet im Hintergrund von Kyle Fletcher. Der dachte sich halt so, ja gut, dann catchen wir halt mit dem. Don, wenn du das meinst, dann machen wir das halt nachher, okay.
Sag mal, was ist das eigentlich mit Don Callis gewesen, dass der geblutet hat? Ist das irgendwie ein Gimmick oder hat der, so wie Goldberg, seinen Kopf gegen die Tür?
Nein, der wurde genagelt, der wurde aufgenagelt, ich glaube von Kenny Omega, und dann ging das versehentlich ein bisschen zu tief mit dem Nagel. Da war wohl der Nagel schärfer als gewollt. Und das war legit ein Botch, aber jetzt hat er eine schöne Narbe auf der Stirn. Und so wie das ausschaut, die Narbe, also das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her.
Ja, aber es ist ja knallrot gewesen.
Das Ding ist immer noch knallrot. Also ich glaube, er war tatsächlich schlau und hat das Ding vielleicht niemals nähen lassen. Also du hast da ja auch nicht viel Zeit. Du hast da im Prinzip 6 Stunden Zeit, nachdem du so eine Wunde hast. Und wenn du dann nicht ins Krankenhaus gehst, ja, dann ist eigentlich auch schon zu spät zum Nähen. Vielleicht hatte er die Weisheit zu sagen, weißt du was? Ich lasse das jetzt einfach richtig mies vernarben, weil es halt ein geiler Look ist. Ne? Es ist aber auch ein Commitment. Also den Rest deines Lebens mit dieser Narbe rumzulaufen, du halt am Flughafen und überall, da denken sich die Leute auch, was bist du für ein Trottel? Läufst du morgens irgendwie, keine Ahnung, gegen den Schrank und cuttest dir das Hirn auf. Aber ja, Don Callis ist gut in dem, was er tut. Ob sein Stable noch so over ist wie vor einem Monat, da würde ich antworten mit einem Nein.
Das ist völlig korrekt. FTR besiegen Atlantis Jr. und Templario im nächsten Match. 14 Minuten dauert das Ganze und Stokely Hathaway verkündet danach, dass niemand, egal aus welchem Land, FTR besiegen kann. Da haben wir, es ist dieselbe Promo wie beim Hurt Business. Syndicate, verdammt nochmal!
Exakt, ja. Stokely, der ist jetzt Big Stoke. Das steht auf seinem Trainingsanzug drauf, fand ich recht lustig. 14 Minuten Match, hätte man uns auch in 4 Minuten erzählen können, aber egal, man musste Zeit füllen, haben sie hiermit erfolgreich gemacht. Gut Zeit gefüllt hat AEW dann mit dem nächsten kleinen Segment. Das war ein Videopaket zu Tackler, die wir später am heutigen Abend noch debütieren sehen sollten. Das war richtig gut geschnitten. Das hat mir sehr gefallen. Das war fast auf WWE-Niveau, wenn es um die Production geht. Nicht ganz. Also man merkt schon so bei WWE, da sind noch mal andere Leute am Handwerk, wenn es um Videoproduktion geht. Aber das hat mir gut gefallen. Das hat mich heiß drauf gemacht, nachher Tackler zu sehen. Und ich fand, das war dann doch auch ein recht smarter Move, bei dieser langen Ausgabe sie mehr so nach hinten zu packen, weil es wahrscheinlich etwas ist, wo viele neugierig waren. Aber du musst am Programm dranbleiben. Du darfst nicht abschalten, sonst verpasst du vielleicht das Debüt. Kriegen wir es im nächsten Match? Nö.
Ich möchte noch ganz kurz zu Tackler sagen. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal von ihr gehört, als sie dann aufgetaucht ist. Und ich finde sie fantastisch von dem, was ich bisher gesehen habe. Und dieses Video war auch sehr, sehr gut. Und es war einer der Hauptgründe, warum ich mich auf diese Episode gefreut habe, dass sie debütiert. Und deswegen war es schlau, weil ich glaube, das ging vielen so.
Wie jetzt? Du hast noch nie von der gehört. Bist du auch so ein Frauenhasser wie der Tobi? Also nur weil du ihn hier vertrittst in der Moderation, musst du jetzt nicht all seine Gimmicks übernehmen. Ja, ich weiß, du bist eh schon ein komischer Couch. Du bist ein Fleischhasser, Frauenhasser, der nicht Stardom guckt. Also was bist du für ein komischer, langhaariger Typ?
Also das möchte ich mir jetzt hier nicht sagen, dass ich bin auf keinen Fall ein Frauenhasser. Ich bin auch kein Fleischhasser. Ich esse es einfach nur aus ethischen Gründen nicht. Ich mochte Fleisch leider sehr gerne und ich habe es nicht wegen dem Geschmack sein lassen. Aber ich bin kein Frauenhasser. Ich weiß nicht, wie sie an mir vorbeigehen konnte, weil ich sie bisher sehr, sehr gut finde und wir reden da gleich nochmal ausführlich drüber. Aber alles, was ich von ihr sehe, gefällt mir.
Die geht ja auch nicht an dir vorbei. Die ist eine Spinne. Die krabbelt an dir vorbei. Oh, heute haue ich aber einen nach dem anderen raus. Boah, bald werde ich gefeuert.
Das liegt nicht in meiner Hand, sei froh. Und dann gehen wir einfach mal zum nächsten Match. Kyle Fletcher und Konosuke Takeshita und Hechicero, haben wir vorhin drüber gesprochen, die gewinnen das Match gegen Bandido und die Los Outrunners. Es ist ein sehr langsames und methodisches Match. Es war sehr gut zum Zeitfüllen. Tempo kommt erst gegen Ende rein. Hechicero hat mir übrigens überhaupt nicht gefallen. Der wirkte ein bisschen klobig und langsam in diesem Match, fand ich persönlich. Er sah jetzt nicht aus wie der größte Luchador der Geschichte, als der er mir angekündigt wurde.
Das ist wohl richtig. Ja, da war in seinem Kopf wahrscheinlich abgelenkt, der Hechicero. Ne? Der hat noch überlegt, was für ein magisches Gebräu er als nächstes brauen möchte. Und hat er sich nicht so ganz konzentriert auf diesen Kampf. Hätte er mal lieber machen sollen, ne? Weil Los Outrunners, also die Outrunners mit Luchador-Masken, das war dann ja doch ganz nett. Also auch, dass sie ihren 80er-Jahre-Retro-Entrance machen, aber halt mit den Masken auf dem Kopf. Passt, wenn sie mit Bandido zusammen antreten. verloren haben sie trotzdem. Am Ende, ne, gab es den Brainbuster von Kyle Fletcher, 1-2-3. Zumindest holt der richtige Mann den Sieg. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Hast du was zu sagen zu dem Recap-Video, was wir sehen? Weil du hast letzte Woche AEW nicht geguckt, so wie ich es mitbekommen habe. Letzte Woche gab es diesen Street-Fight bei den Damen, den Tobi und ich, oh ja, mit zwiegespaltener Meinung betrachtet haben. Manches daran war gut, gut gedacht, nicht ganz so gut inszeniert. Und da sollte ja diese Woche dann ein Nachspiel kommen, weil also die, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, Harley Cameron, die wurde ja quasi ausgenockt. Also die wurde kaputt gemacht, die hat geblutet, hat man auch nochmal gesehen. Deswegen war die diese Woche nicht da. Aber ihre Partnerin Anna Jay war da, ist jetzt aber blöd, weil dann gibt es die zahlenmäßige Unterlegenheit, ne? Weil die anderen, Megan Bain und Penelope Ford, die waren immer noch zu zweit. Aber Anna Jay war alleine. Doofe Sache.
Und das haben wir auch gesehen, denn Penelope Ford erinnert uns daran oder sagt, dass Anna Jay sich nach der Niederlage letzte Woche hätte unterwerfen sollen. Und die Kamera schwenkt nach unten und da liegt die Anna Jay, die ist nämlich verprügelt worden offensichtlich. Und Megan Bain schleppt sie in die Arena, möchte ihren Finisher zeigen, dessen Namen ich vergessen habe, Fates Descent. Aber dann sehen wir ein Comeback. Die gute Ty Mello kehrt nämlich zurück, greift Penelope Ford an, möchte dann Megan Bain attackieren. Aber die Security geht dazwischen und das fand ich echt schade.
Warum fandest du das schade, dass wir nicht mehr von Ty Mello gesehen haben? Fandest du das schade oder warum?
Weiß ich nicht, aber sie ist halt zurückgekommen und dann lässt man sie einen Schlag ausführen mit einem Candlestick und dann ist es das. Also ich hätte ein bisschen mehr noch gerne von ihr gesehen, wenn man es schon als großes Comeback macht.
Also ich finde, man hat ein bisschen zu viel von ihr gesehen, wenn du dir die Rückseite und das Kostüm ansiehst. Also da sollte sie vielleicht nochmal die Schneiderin wechseln. Ja.
Ja, ideal war das nicht. Ich fand auch das Facepaint nicht so nice. Vor allem, wenn man sie gerade als, oh, die kommt zurück, erkennen soll.
Don't get me started, Janik. Halt ganz Wunderpunkt. Also für alle Zuhörer, die seit vielen Jahren AW-Reviews hier hören, ne? Ty Mello, ich habe Probleme mit der. Ich habe Probleme mit der, vor allem mit ihrem Gesicht. Also für diejenigen, die das jetzt auf YouTube sehen, ne? Ich werde es nachahmen, diese Fratzen, diese Gesichter, diese Grimassen, die sie die ganze Zeit macht. Das mit der Zunge raus. Oh, Mädel, lass das doch sein. Also, jetzt hatte sie eine so lange Pause, Schwangerschaftspause oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Herzlichen Glückwunsch an sie und Sammy Guevara. Aber, boah, also mich hat dieses Comeback nicht überzeugt. Im Gegenteil, boah, je mehr ich drüber nachdenke, das ist jetzt eigentlich traurig, was ich gleich sage. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, das war das schlechtmöglichste Comeback, was du machen könntest. Weil es bei mir folgendes Gefühl ausgelöst hat. Oh, die habe ich nicht vermisst. Aber jetzt ist sie wieder da. Ah.
Das tut natürlich weh. Also, wie gesagt, ich gucke es nicht regelmäßig, deswegen habe ich niemanden vermisst. Aber ich finde auch, dass es kein gutes Comeback war. Man hat sie nicht gut erkannt, weil sie halt oben auf der Bühne war. Also, ich denke, im Publikum hat sie erstmal niemand erkannt. Dann das Faceband, die Grimassen habe ich einfach verdrängt, aber die sind mir auch aufgefallen. Und als du sie erwähnt hast, kamen sie wieder. Das fand ich auch weird. Das ist genau wie bei Finn Balor, wenn er mal diese Zunge rausstrecken macht. Ich finde es nicht gut. Ja, Ty Mello ist eine okay Wrestlerin, würde ich behaupten. Und ja, mal sehen. Ne? Ich habe nicht wirklich viel mehr dazu zu sagen, als das, was du bereits gesagt hast. Es war kein gutes Comeback, definitiv.
Okay Wrestlerin, naja, warten wir mal ab. Werden wir ja bald bewerten können. In der Vergangenheit, da war sie stets bemüht. Aber ich will jetzt gutes Wrestling sehen. Gib mir mehr Titelmatches. Los, Yannick, los! Mehr!
Erstmal müssen wir noch kurz darüber sprechen, dass Anthony Bones Kyle Fletcher für nächste Woche herausfordert.
Schön für ihn.
Sehr gut. Für das nächste Match kommt Ricochet raus. Wir erinnern uns, der wollte sich ja ein paar Talente angucken und setzt sich ans Kommentatorenpult. Sammy Guevara und AR Fox flexen am Anfang des Matches ein bisschen. Das ist übrigens das Ring of Honor TV-Title Fatal 4-Way-Match, falls ich das nicht erwähnt habe, was ich nicht habe. Auch in diesem Match ist es halt wieder so klassisch, weißt du, zwei Leute sind im Ring, zwei Leute warten draußen. Ich hatte bei den Multiman-Matches in dieser Show super oft auch dieses, oh, da unten in der Ecke hockt jemand und wartet auf seinen Einsatz. Das fand ich sehr, sehr unschön.
Oh, das ist bei AEW generell ein Problem. Das ist mir die letzten Wochen über schon immer mal wieder aufgefallen. Du hast sehr oft leider die Kamera genau auf die wartende Person. Nicht immer im totalen Vollbild, manchmal auch nur, dass jemand so im Hintergrund rumcreept und so über den Apron drüber guckt. Ja, ist jetzt schon mein Einsatz? Nee, noch nicht. Warte, ich spiele noch mal kurz tot.
Ja, das ist mir gerade in diesem Match aufgefallen. AR Fox war teilweise so eindeutig, wie er so hin und her guckt, so wann bin ich dran, gleich komme ich. Und das nimmt einen halt ein bisschen aus der Immersion raus, sage ich mal.
Absolut.
Am Ende, beziehungsweise zwischendurch, gibt es noch einen kleinen Eingriff. Blake Christian greift nämlich AR Fox an. Klarer MVP des Matches ist für mich übrigens Sammy Guevara. Der war irgendwie, der scheinte so ein bisschen über allen. War ein sehr schlechter Satz. Aber der wirkte für mich auf jeden Fall ein bisschen über den anderen erhaben. Letztendlich gewinnt aber Nick Wayne und verteidigt seinen Titel nach 11 Minuten.
Interessante Wahrnehmung. Ja, ich überlege mir, woran es liegt. Weil wahrscheinlich fällt es Sammy Guevara einfach leichter, so ein Match aus dem Ärmel zu schütteln. Er hat jetzt inzwischen doch einiges an Erfahrung bei AEW. Er ist ein AEW-Urgestein, war jetzt eine Weile weg. Und ja, bislang auch mehr so lauwarm, wie man ihn inszeniert hat. Ich glaube, Sammy Guevara tut's gut, auch wenn er hier nicht den Titel gewonnen hat, dass er ein bisschen Single-Spotlight bekommen hat. Also dieses Team zusammen mit Dustin, oh, bei aller Liebe. Ich glaube, das hat keinen von beiden wirklich geholfen. Ja, schauen wir mal. Sammy Guevara, boah, der ist so eine Personalie. Ich bin zwiegespalten, wie viele AEW-Verfolger da draußen. Schauen wir mal. Ich gebe ihm eine zweite Chance. Sagen wir es mal so.
Also den Satz, den du bilden wolltest, war, wie viele AEW-Zuschauer da draußen wegen ihm einschalten. Richtig. Ich beantworte ihn dir, keiner.
Ganz
genau. Also Real Talk, niemand. Ja. Danach ist es Zeit für mein Highlight dieser Show, ja, nämlich das Debüt von Tekla. Erstmal möchte ich kurz dazu sagen, Banger-Theme-Song, Banger-Optik.
Absolut. Also der Look von Tekla, das ist wirklich fantastisch. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Sie ist ein fertiges Produkt. Und das hast du nicht so oft, wenn jemand im Mainstream debütiert, dass er schon von seinem ganzen Auftritt, von seiner Art und Weise fertig ist. Aber es gibt immer ein paar Stellschrauben, an denen man noch was verbessern kann. Und ich weiß ja nicht, ne, die gute Tekla, sie kommt aus Österreich, sie ist deutschsprachig. Vielleicht hört sie ja hier zu beim Spotfight Wrestling Podcast. Es sind schon verrücktere Dinge passiert, wenn es darum geht, wer uns zuhört. Und was für Gedanken habe ich zu unserer Giftspinne, zu Tekla? Ihr Entrance glänzt mit Attitude, also sie hat eine Ausstrahlung, der Theme-Song, das passt. Aber meiner Meinung nach zu viel Intensität. Das kann dir manchmal auch schaden. Also eine Spinne ist ja mehr so ein strategisches Tier und sie kommt hier wirklich raus wie eine Berserkerin, rennt auf der Bühne hin und her. Das war mir von allem ein bisschen zu viel. Also ich glaube, sie würde stärker wirken, wenn sie es schaffen würde, diese Intensität, die sie in sich drin trägt, ein bisschen mehr zu ballen und dann zum richtigen Zeitpunkt rauszulassen. Ich weiß, es war ihr Debüt und sie wollte deswegen mit extra viel Energie an den Start gehen. Aber ich glaube, der Entrance ist bei einem Gimmick wie ihrem nicht der Moment, wo sie diesen krassen Energieschub haben sollte. Weil dann wurde die Ringglocke geläutet, ding, ding, ding. Und dann ist die Intensität komplett auf Null runtergefallen. Dann saß sie erstmal in der Ringecke und sie und ihre Gegnerin, Lady Frost, haben sich erstmal angeguckt. Gut, ich verstehe, dass sie sich in die Ringecke setzt, also dass Tekla das macht. Ne? Das passt ja irgendwie auch zu so einer Spinne, die jetzt erstmal lauert und wartet. Aber dieser Dynamikwechsel, der hat mir nicht gefallen. Der Dynamikwechsel zwischen High Intensity beim Entrance und dann erstmal ganz langsam das Match beginnen. Das ist die eine Stellschraube, wo ich mir wünsche, dass sie noch dran arbeitet. Ich bin mir sicher, sie wird das. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du für eine Meinung hast, weil du sagst ja auch, Yannick, ne? Das war dein Highlight dieser Show.
Also, ich habe das tatsächlich gar nicht so extrem gesehen wie du. Ich verstehe, warum, und ich sehe es auch jetzt. Erstmal hat sie mich krass überwältigt mit dieser Intensität, mit dieser, ja, also Aura hat die Frau auf jeden Fall massiv, das muss man ihr lassen. Sie wirkt schon sehr, also gerade zum Beispiel jetzt gegenüber von Lady Frost wirkte sie halt weitaus weiter als Lady Frost. Sie ist sehr intensiv, das hat mir beim Entrance gefallen. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, ob das zu ihrem Gimmick passt, weil mir von ihrem Gimmick noch nichts erzählt wurde, außer dass sie sich den Beinamen The Toxic Spider gibt. Mhm. Von daher fand ich es jetzt erstmal gut. Ich finde den Song halt Banger. Und das Match fand ich auch sehr gut, das können wir gleich vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. War ja ein recht kurzes Ding. Aber erstmal hat mir Tekla sehr, sehr gut gefallen. Was ich aber verstehe, ist, dass du meinst, diese Explosivität, es wäre halt voll geil, wenn das zum Beispiel nach diesem Spider-Walk, den sie macht, kommt. So, das würde halt zum Gimmick passen. Aber erstmal fand ich alles daran gut.
Ja, zu dem Spider-Walk komme ich auch gleich. Also sie hat ja so ein paar spinnenartige Bewegungen. Einmal gab es diesen Spot, wo sie dann in den Seilen hing. Das ist so ein typisches Ding aus dem Lucha Libre. Andrade, glaube ich, hat das zum Beispiel auch gerne gemacht, dieses in den Seilen hängen und dann erstmal lauern. Ne? Das passt total zu ihrem Gimmick. Das ist spinnenartig, das ist fantastisch. Und dann gehen wir doch eigentlich relativ schnell zu dem Finish, weil das war ein kurzes Match. Und ich dachte mir erst so, boah, Lady Frost, eieiei, das ist jetzt nicht eine, die unter Garantie bei AEW in der Vergangenheit gute Matches geworkt hat, aber in dem Fall hat die Chemie gestimmt zwischen der Giftspinne Tekla und Lady Frost. Am Ende fand ich sehr schön, wie simpel, aber effizient und effektiv Tekla in ihren großen Moment kommt, nämlich in den Spider-Walk. Es geht beim Wrestling nicht um die Moves. Die Moves sind scheißegal. Es geht um Momente. Du willst in Matches Momente kreieren. Alles, was in diesem Match hängen bleibt bei den meisten Zuschauern, ist der Spider-Walk. Ne? Bray Wyatt hat es vorgemacht, sie macht es nach, aber sie macht es zu ihrem eigenen Ding, auf ihre eigene Art und Weise. Sie krabbelt rückwärts von der Gegnerin weg, um dann Distanz aufzubauen und sich explosiv umzudrehen und ein Spear zu zeigen. Hast du auch schon kritisiert? Ich finde, da hätte noch mehr Energie drin sein müssen. Also dieser Spear, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, weil ich mir wünsche, dass dieser Act perfekt wird. Die ist sehr viel mehr als ein Diamond in the Rough. Also Tekla ist schon sehr, sehr poliert, aber da kann man noch den letzten Feinschliff machen. Und der Spear wäre so ein Spot gewesen, wo ich mir denke, so, ah, wenn wir es bei WWE kritisieren und wenn wir es bei den Männern kritisieren und bei Leuten wie Jey Uso kritisieren, dann muss ich auch fair sein und an dieser Stelle Tekla kritisieren. Der Spear sieht in meinen Augen, das ist meine Meinung, nicht gut aus. Noch nicht. Ich bin mir sicher, sie kann den irgendwie modifizieren, dass er glaubwürdiger aussieht. Ich habe den nicht gefressen im Sinne von, ja, dass da jetzt ihre Gegnerin besonders Schmerzen bei hatte. Ich fand es aber schön, wie sie die ganze Sequenz eingeleitet hat. Einfach nur ein Vorarm, die Gegnerin Bump, dann gibt's den Spider-Walk, dann gibt's den Spear. Jetzt gibt's das eigentliche Finish nach dem Spear. Der Spear war nur die Vorbereitung. Jetzt gibt's den Death Trap, also die Todesfalle. So eine verrückte Submission. Das passt ja auch zu einer Spinne, ne? Sie wickelt die Gegnerin ein, sodass die Gegnerin sich irgendwie nicht mehr bewegen kann und gar keine andere Chance hat, außer zu tappen. Insgesamt hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Das war eine sehr starke Performance. Also versteht mich jetzt bloß nicht falsch so. Ne, warum kritisiert der TJ so viele Details? Ja, aus den genannten Gründen. Und weil ich unglaublich viel Potenzial sehe. Deswegen mache ich mir hier überhaupt die Arbeit, auf solche Details einzugehen. Aber hier ist es jetzt mal wirklich wert, über solche Details zu sprechen. Weil du, es ist eine deutschsprachige Repräsentantin von uns, von Kontinentaleuropa. Das war auch das, was ich repräsentiert habe in meiner Karriere in den 2000ern, 10 Jahre lang. Alles, was ich versucht habe, war, Kontinentaleuropa zu etablieren. Auf der Weltkarte. Dass die Leute in den USA merken, hey, hier in Europa gibt es großartige Talente. Ich meine, meinen Teil dazu beigetragen zu haben, dass wir als Europäer mehr in Erscheinung getreten sind und eben nicht nur immer die Engländer, sondern auch die Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz etc. Und deswegen ist es sehr schön zu sehen, was Tekla hier macht. Sie hat sich Namen gemacht in Japan, jetzt macht sie sich einen in den USA. Um sie mache ich mir gar keine Sorgen. Alles, was jetzt passieren muss, du musst sie in das richtige Programm stecken. Oh je, Yannick. Haben wir da jetzt vielleicht ein Problem an der Stelle?
Ja, das ist durchaus möglich, da wir ja gerade ein paar Programme am Laufen haben, wo sie jetzt nicht dazukommen sollte. Und da AEW manchmal generell das Problem hat, da Neuankömmlinge direkt heiß zu präsentieren. Ich hoffe mal, und ich bin jetzt mal guter Dinge, weil ich möchte nicht sehr oft pessimistisch sein, auch wenn ich das sehr oft bin. Aber ich glaube, Tekla hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu tun. Das Einzige, was ich mir, also mir ist eine Sache massiv aufgefallen, ich muss noch kurz aufs Match eingehen. Ich habe, als ich sie mit diesem Ich-häng-im-Seil-Move gesehen habe, habe ich mir so sehr gewünscht, ich hätte den noch nie gesehen, weil der zu ihr halt sehr gut passt. Und zum Spear habe ich mir tatsächlich in meinem Skript aufgeschrieben, immer noch besser als Jey Uso. Aber das Problem bei diesem Spear ist, genau wie bei Jey Uso auch, der ist mir zu seitlich. Es sieht ein bisschen aus, als würde sie am Gegner abprallen und nicht andersrum. Aber dennoch war das ein geiles Debüt. Ich hoffe, dass sie irgendwas in der Hinterhand haben, was sie mit ihr machen, dass sie einen Plan haben. Und wir fangen ja jetzt auch mit was an. Aber ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Denn nach dem Match greift Tekla ihre Gegnerin Lady Frost noch einmal an. Aber Queen Aminata kommt raus und macht den Save. Und danach gibt es noch ein Videosegment, in dem Queen Aminata Tekla herausfordert.
Puh, Puh, Queen Aminata als nächste Gegnerin von Tekla. Also, ich würde nicht so weit gehen, zu behaupten, dass das jetzt eine Fehde ist, die hier beginnt. Im Best Case ist das, glaube ich, ein One-Off, dass es jetzt halt einmal das Match geben wird zwischen Queen Aminata und Tekla und dann macht Tekla die weg in überzeugender Manier, genauso wie sie recht problemlos Lady Frost besiegt hat. Und dann muss die aber langsam ein bisschen höherkarätige Gegner geben. Weil natürlich assoziiert man sie jetzt auch ein bisschen, oder anders gesagt, man packt sie jetzt natürlich am Anfang ein bisschen in dieselbe Schublade wie die Gegnerinnen, die du ihr am Anfang gibst. Und wenn du ihr Gegnerinnen gibst, die in der Undercard der AW-Damen-Division sind, naja gut, Perception is Reality. Dann denke ich mir als Zuschauer, ja gut, diese Tekla hat zwar einen coolen Look, aber ist ja jetzt mehr so Undercard bei den Damen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass sie dann doch auch ein bisschen hochkarätigere Gegnerinnen kriegt und zwar sehr, sehr bald. Denn wir sind nicht mehr in den 90er Jahren. Du kriegst jemanden nicht over, wenn sie jetzt erstmal 6, 7, 8, 9, 10, Dutzend oder 20 Matches gegen Undercard-Wrestlerinnen wrestelt. Da müssen jetzt auch bald mal die großen Namen kommen.
Ja, das hat ja bei Leuten wie einem Hobbs oder einem Wardlow auch nicht so gut funktioniert, indem man sie einfach irgendwelche, ich nenne jetzt Queen Aminata nicht Jobber, aber indem man einfach irgendwelche Jobber dahinstellt. Ich denke, dass das jetzt schon der Gedanke hinter dem folgenden Match ist mit Queen Aminata, aber man muss das auf jeden Fall, also das muss man gut dosieren. Ja. Ne, man darf das jetzt nicht noch 5, 6 Wochen machen, dann ist es halt durch.
Also ich würde jetzt sagen, Queen Aminata ist dann eher vielleicht so vom Status ein Edeljobber, aber das darf ich nicht sagen, denn dieses Wort ist bei Spotfight tabu.
Ich verzeihe dir das jetzt einmal als Tobis Stellvertreter und dementsprechend ja quasi stellvertretender Chef. Kann ich das jetzt einmal verzeihen?
Du bist der stellvertretende Chef. Alles klar.
Ich habe mich jetzt einfach selber befördert. Ist doch gut. Kommen wir zu einem großen Announcement. Das wurde nämlich am Anfang der Show schon angekündigt, dass Tony Khan heute ein großes Announcement hat. Aber Tony Schiavone macht dieses Announcement aus irgendeinem Grund. Aber ich finde es gut, dass Tony Khan nicht vor der Kamera ist. Bei All In wird International Champion Kenny Omega, ich muss kurz drüber lachen, weil meine Autokorrektur im Skript hat daraus Lenny Omega gemacht, das finde ich
Lenny!
Kenny Omega wird bei All In auf Continental Champion Kazuchika Okada treffen und es gilt Winner Takes All.
Winner Takes All, ja wunderbar, dann haben wir danach ja einen Intercontinental Champion bei AEW oder irgendwie so, puff, mind blown. Nein, also wie sie dann den fusionierten Titel nennen, das bleibt abzuwarten, aber das ist die Ansetzung, auf die wir alle gewartet haben und jetzt kriegen wir sie auch endlich. Puh, ich bin mal sehr auf deine Meinung gespannt. Tobi und ich haben darüber schon viel geredet in den letzten Wochen. Tobi und ich werden viel darüber reden in den nächsten Wochen. Das ist natürlich ein Match, ne? Vor ein paar Jahren war das der absolute Banger, ne? 6 Sterne, 7 Sterne, mehr. Mehr Sterne für Okada gegen Kenny Omega. Ob die das noch wresteln können im Jahre 2025? Nee, die Antwort ist nein. Sie werden eine andere Art Match machen, da bin ich mir sehr sicher. Habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt, sie werden ein sehr viel methodischeres Match machen. Viel working the body parts, ne? Kenny Omegas Schwachstelle mit dem Magen. Der hat ja immer Magenschmerzen, der arme Kenny. Aua, aua, aua. Ne? Das wird Teil der Match-Story sein. Das wird alles ganz anders als die Banger in Japan. Die Frage ist, wird es gut? Ja, gut, bestimmt. Wird es herausragend? Poh, ich bin gespannt. Was erwartest du dir, Yannick, als jemand, der nur alle dann und wann bei AW vorbeischaut? Was erwartest du dir von diesem Match?
Also ich habe, glaube ich, als ich das letzte Mal hier gesessen habe, mit Tobi auch schon darüber gesprochen. Und da war meine erste Reaktion erstmal, ja, die können ja niemals toppen, was sie halt schon gemacht haben. Weil die altern und die haben Verletzungen und die Matches von damals, die liebe ich. Und die liebt halt basically jeder, der sie gesehen hat, würde ich behaupten.
Sorry. Bitte beruhigen Sie
aber,
sich.
Ja, ich guck mal, ich bin ganz aus dem Häuschen. Aber das Ding ist, ich traue Kenny Omega und Kazuchika Okada zu, sich da was auszudenken, was ihrem Alter entspricht. Mhm. Und da, wie gesagt, ein methodisches Match zu machen. Und ich traue den beiden zu, dass es intensiv wird, dass es trotzdem wie ein Finale dieser großen Kenny Omega Okada Sache oder Saga wirkt. Natürlich wird es wrestlerisch nicht so spotlastig wie die letzten. Es wird wahrscheinlich auch nicht ganz so hart wie die letzten. Und es wird auch nicht so schnell wie die anderen Matches, aber ich glaube, dass es trotzdem gut werden kann und auch mehr als gut. Also eigentlich erwarte ich mir inzwischen schon sehr viel davon. Trotzdem wünschte ich mir, es würde sich größer anfühlen, was es irgendwie nicht tut.
Aber jetzt bin ich mal Optimist. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Wir haben noch Zeit, das zu hypen. Und auch hier hoffe ich, dass Tony Khan nicht in die Falle tappt, sich zu denken, ja, Kenny Omega, Okada, jetzt habe ich es angekündigt, mehr muss ich nicht tun. Nein, die Aufgabe eines Promoters ist, das so heiß wie möglich zu machen bis zum Zeitpunkt, wo das Match stattfindet. Da muss jetzt schon noch auch mehr kommen. Das reicht mir nicht, wenn die beiden jetzt einfach nur random irgendwelche anderen Matches bestreiten bis dahin, sondern die will ich schon interagieren sehen. Bitch.
Sehr schön. Ja, bin ich völlig bei dir. Also die müssen jetzt wirklich mir was erzählen, warum ich mir jetzt unbedingt noch ein viertes Match von denen angucken sollen, will. Ist das ein Satz? Das ist
sollen,
ein Satz.
Sollen, können, haben, wollen, werden, sein.
Ich werde gesehen haben. Okay, kommen wir zum Main Event.
Du bist perfekt qualifiziert für Germany's Next Topmodel. Du sprichst im Klumquam perfekt. Das nennt man so. Das wurde jetzt vom Duden auch festgehalten, übrigens offiziell vor wenigen Jahren.
Tatsache.
Ja, der Klumquam perfekt, das ist jetzt die nächste Zeitform. Da spricht man dann so wie Heidi Klum und sagt, dass man gewesen worden sein ist oder so.
Siehste. Irgendwann, das ist eine laufende Storyline mit uns und den Kaulitz-Brüdern, es wird dieses Match geben.
Ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viel Lust auf den Main-Event gehabt haben sein.
Naja, wir sollten ja schon am Anfang der zweiten Hälfte Bock auf den Main-Event gehabt haben. Denn er wurde ja da schon quasi angekündigt. Und zwar Adam Cole, Kyle O'Reilly, Roderick Strong und Daniel Garcia. Ich finde es immer noch schade, dass Bobby Fish nicht da ist, weil es besser passen würde. Gegen Trent Barretta, Rocky Romero, Lance Archer und Josh Alexander. Es ist ein gutes und ein flottes Tag-Team-Match. Es hat mich jetzt nicht sonderlich interessiert, nachdem ich bereits 3 Stunden 40 oder was gesehen habe. Und am Ende gewinnen Adam Cole, Kyle O'Reilly, Roderick Strong und Daniel Garcia. Ich habe mir den Namen dieses Stables nicht aufgeschrieben, deswegen muss ich die Namen einzeln sagen. Sie gewinnen, das Match dauert 11,5 Minuten.
Pentagon, Paragon, ach was weiß ich, wer weiß das schon.
Hexagon.
Du, irgendwie sowas. Nee, Hexagon ist hier nicht, weil dafür hat der Ring zu wenig Ecken. Aber ich fand es ja toll, dass AW in dem Main Event dann bei diesem 4-stündigen Special mal was ganz anderes gemacht hat als zuvor in der Show. Jetzt hatten wir Abwechslung, jetzt hatten wir ein Multiple-Man-Match, ja. Super.
Ja, wir hatten jetzt keine 4 oder 6 Leute. Guck mal, es hat sich immer gesteigert. Diesmal hatten wir sogar 8 Leute. Boah. Ich meine, ne, was will 8. man mehr? Wenn die Show jetzt 6 Stunden gegangen wäre, hätten wir ein 10-Mann-Main-Event bekommen.
Nein, hör auf mit dieser Steiner-Mathematik. Hör auf. Nächste Woche ist wieder 4-Stunden-Special. Ich will nicht so viele Multiple-Man-Matches sehen. Hör auf.
Ja, ich meine, man beschwert sich manchmal, dass nicht jeder Spotlight bekommt und AEW denkt sich einfach so, wie wäre es, wenn einfach alle heute in der Show dabei sind, die wir unter Vertrag haben? Ja, muss ich zu dem Match irgendwas sagen? Gut, denn nach dem Match gibt es noch einen Showdown zwischen Paragon und Kyle Fletcher und Konosuke Takeshita auf der Rampe und damit endet diese Show.
Fighterfest, 4 Stunden Special, wir kommen zum Fazit. Also, erstmal die guten Sachen vorweg. Wir hatten Titelmatches. Titelmatches ist immer gut. Kann man nie genug haben. Wir hatten eine Ankündigung. Die Ankündigung, auf die die Welt gewartet hat. Kenny Omega gegen Okada. Wir bekommen es. Es geht um alles. Alle Titel werden fusioniert. Alle, beide. Winner takes all. Das bekommen wir bei All In. Und wir hatten das große Debüt von Tekla. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Hat uns beiden sehr gut gefallen. Die Österreicherin hat uns überzeugt hier bei AEW in ihrem ersten Mainstream-Match auf US-amerikanischem Boden im TV. Starke Leistung von ihr. Und ansonsten viele, 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 viele Multiple-Man-Matches mit ganz vielen Mexikanern, die ich teilweise vorher schon mal gesehen habe, teilweise noch nie gesehen habe und zum Großteil nie wiedersehen möchte. Du, 4 Stunden TV-Special. Yannick, ist mehr auch immer wirklich besser?
Ja klar, wir haben doch alle Ende des 2010er die 8 Stunden WrestleManias gesehen. Das war doch fantastisch und man hatte richtig Bock, nach der 6. Stunde noch weiter zu gucken. Ich bin der Meinung, mehr ist nicht immer weniger. Es gibt ein Limit, gerade für Wochenshows gibt es ein Limit und das ist für mich 2 Stunden. Ich gucke mir SmackDown an und muss das tun und muss mir 3 Stunden davon ansehen. Auch künftig übrigens, es wird nicht verkürzt, falls du es mitbekommen hast. Ja, es ist furchtbar. Tatsache ist, ich bin der Meinung, es gibt für Wochenshows zu viel Wrestling. Ich kann mir an einem, in unserem Fall Donnerstag, ich kann mir aber auch an einem Mittwochabend nicht 4 Stunden Wrestling ansehen. Das ist nicht
machbar. Janik, ich weiß überhaupt nicht, wo dein Problem ist. Also du hast dich ja in dieser Review ernannt zum neuen, zumindest stellvertretenden Chef von Spotfight, jetzt wo der Tobi nicht da ist. Du kannst doch jetzt machen, was du willst. Du hast doch jetzt Narrenfreiheit. Wenn SmackDown jetzt 3 Stunden lang ist, kannst du doch auch einfach sagen, ja, nee, wir reden gar nicht über die 3. Stunde. In deinem Vertrag steht vielleicht, dass du nur 2 Stunden reviewst. Scheiß doch auf die 3. Stunde. Wirklich, Janik, scheiß drauf.
Naja, die Frage wäre in dem Fall erstmal, dass ich SmackDown nicht reviewe, aber das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Die Frage ist. Ja,
hast du das Kleingedruckte gelesen in deinem Vertrag? Ich nämlich schon. Vielleicht musst du das jetzt gucken, 3 Stunden zusammen mit Chris. Der wird sich freuen. Ja, der schickt mir auch schon jeden Tag Nachrichten auf WhatsApp, wo er kotzt. Oh, 3 Stunden, ich will nicht. Heult nicht rum. Wirklich, ihr kleinen Schwächlinge. Wirklich, ich gucke hier Woche für Woche jetzt bei AW 4 Stunden. Ich gewöhne mich dran und ich find's toll.
Du hast dich dazu committed und das ist ganz allein dein Problem. Deswegen muss ich mir dieses Problem nicht auch ans Bein binden. Ich mache SmackDown-Videos immer noch in 2 Minuten, auch wenn ich ursprünglich mal 3 Minuten für 3 Stunden gemacht habe, weil ich es nicht einsehe, dem noch mehr Beachtung zu schenken. Was soll ich zu dieser Show sagen? Sie war zu lang. Ich habe am Ende der Show schon wieder den Anfang vergessen. Und das finde ich schade. Es waren ein paar Highlights dabei, besonders Tekla war mega. Aber letztendlich ist mir das zu viel Wrestling. So,
und nächste Woche, jetzt muss ich mal gucken in meinen Notizen, wie heißt das Ding? Nächste Woche gibt es den Summer Blockbuster. Ja, das ist wie wenn du ins Kino gehst heutzutage, weißt du? Ich bin alt, ich bin in den 90ern schon ins Kino gegangen, da waren die Filme verdaubar. 90 Minuten, hast du weggesnackt, kein Problem, bist nach Hause gegangen, warst glücklich. Heutzutage, wenn du dir einen Blockbuster anguckst, boah, da geht das erstmal 3 Stunden, 3,5 Stunden. Oder wie nächste Woche bei AEW. Nochmal 4 Stunden. Ja, da ist der Tobi wieder da. Da soll er viel Spaß bei haben. Ich glaube, nächste Woche muss ich dann wirklich mal meine Kakteen gießen gehen. Und du bist herzlich eingeladen, Janik. Also wenn du nächste Woche mit dem Tobi nochmal reden willst. Also hast du Bock nochmal 4 Stunden AW? Du hast sogar einen Kaktus. Der Janik hält einen Kaktus in die Kamera. Ich glaube es ja nicht. Gut, dann haben wir zwei beide eine Ausrede. Wir müssen Kakteen gießen. Und wir müssen jetzt auch die Leute nach Hause schicken. Fang du mal an.
Ja, wenn euch diese Review gefallen hat, dann teilt uns das gerne mit. Wenn euch diese Show gefallen hat, dann teilt uns das gerne mit. Wenn ihr die auch zu lang fandet, dann lasst einen Daumen da. Ich finde, damit kriegen wir am meisten Daumen. Ich bedanke mich trotzdem, dass ich hier sein durfte. Ich hatte eine schöne Zeit. Nicht so sehr mit dieser Show, dafür aber mit diesem Podcast. Und ich verabschiede mich. Wir hören uns beim nächsten Mal und du hast die letzten Worte.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, das war Fighterfest. Ja. Der Janik hat es schon gesagt, wenn ihr uns Daumen da lasst, dann helft ihr uns am meisten. Eigentlich ist mir egal, auf was für einen Knopf ihr jetzt drückt. Drückt einfach auf irgendeinen. Da wird schon was Vernünftiges bei rauskommen. Aber drückt irgendwelche Knöpfe, denn alle davon helfen dieser Review. Auch wenn ihr einen Kommentar schreibt, auch das hilft uns. Das hilft uns so viel mehr, als ihr glaubt. Und wenn ihr nur schreibt, Hashtag Team Haare, dann ist uns auch wirklich schon sehr geholfen. Und dann klappt das vielleicht auch noch mit der Karriere bei Germany's Next Topmodel. In diesem Sinne, wir verabschieden uns für diese Woche und viel Spaß nächste Woche beim Summer Blockbuster.
Is part of the Sports Social Podcast Network. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.